Impuls Spezial. Wie wir in Zukunft einkaufen.
Der Amazon-Lieferboy ist da.
Hallo zusammen, ich bin Anna Bühler und ihr seid gerade mit mir in meiner Wohnung. Ich lasse mir zum ersten Mal meinen Einkauf nach Hause bringen.
Das ist die richtige. Dankeschön. War es schwer oder geht's?
Nein, es ist überhaupt nicht schwer.
Super.
Ich bin im Aufzug gefahren.
Herzlichen Dank. Oh.
So frischer Salat, ein bisschen Pilze, Milch. Also Sachen, für die ich normalerweise auf dem Heimweg von der Arbeit nochmal schnell beim Supermarkt halten würde.
Hier.
Danke auch nicht herzlich. Schönes Wochenende.
Ja. Ebenso.
Okay.
Tschüss.
Ich nehme meine Tüten entgegen und bin völlig geflasht. Wie bequem und wie schnell dieser alltägliche Einkauf funktioniert hat. Ja, ich weiß, willkommen im Jahr 2017 und so. Ich weiß, dass es nichts besonders Neues ist, aber für mich war das jetzt das erste Mal. Und so geht's wohl auch vielen Leuten in Deutschland. Im dritten Quartal 2017, also zwischen Juli und September, wurden online viel mehr Lebensmittel gekauft als in den Monaten davor. Überdurchschnittliche Wachstumsraten, meint der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland. Ist das also die Zukunft des Einkaufens? Karotten in der App andatschen und dann liefern lassen? Und was bedeutet das für den Supermarkt bei mir um die Ecke? Muss der irgendwann dicht machen? In diesem Puls-Spezial will ich Antworten darauf finden. Bei Caroline Kopp zum Beispiel von GS1 Germany. Sie hat mich in Köln durch einen futuristischen Supermarkt geführt und da bin ich das erste Mal in meinem Leben aus einem Laden rausgegangen, ohne zu zahlen.
Ja, das fühlt sich komisch an. Wir gehen gerade an der Kasse vorbei. Ich fühle mich so, als würde ich irgendwie, ich werde dann nicht gleich abgeholt hier von der Polizei.
Gleich müsstest du sehen, was passiert.
Aha, und jetzt kommt eine Nachricht auf mein Tablet. Bezahlt, vielen Dank für deinen Einkauf.
Ja, wir sind tatsächlich einfach aus dem Laden raus und haben bezahlt.
Ich habe auch mit Daniel Benz gesprochen. Der betreibt einen Sneaker-Store in Darmstadt und macht damit nicht nur unzählige Online-Kunden glücklich. Es kommen sogar extra Kunden aus der ganzen Welt nach Hessen, um in Daniels Laden einzukaufen.
Wir sind halt stationär wirklich gefordert, innovativ zu sein, die Brücke zu schlagen zum Online-Handel. Es gibt ja diese Szene da bei Pretty Woman, wie die Lady, der glaube ich bei Jill Sander oder so einsteppt. Also dieser sehr arrogante, hier, wir sind die geilen Verkäufer, wer bist du überhaupt? Das läuft halt irgendwie schon lange nicht mehr. Also wenn jemand in den Laden reinkommt, dann muss er sich wirklich wie in seinem Wohnzimmer fühlen.
Was Einkaufen in der Zukunft aber auch bedeuten wird, wir hinterlassen noch mehr Daten. Also wenn ich zwischendrin mal zu euphorisch werde, welche Arbeit mir gerade meine Geräte noch so abnehmen, dann muss mir Datenschützer Peter Schaar ins Gewissen reden.
Ihr Smartphone ist auch tatsächlich identifizierbar. Und wenn Sie Ihr Smartphone ausgeschaltet haben oder die Information nicht vorhanden ist, dann könnte auch eine Gesichtserkennung stattfinden, sodass Sie auch auf diese Art und Weise identifiziert werden. Und gleich nebenbei wird dann auch noch Ihr Stimmungszustand und vielleicht Ihre sexuelle Orientierung eingeschätzt.
Viele Leute, viele Theorien, wie das Einkaufen in Zukunft aussehen wird. Wir fangen gleich aber mit jemandem an, der uns allen vielleicht schon ein Stück voraus ist. Im Puls-Spezial, wie wir in Zukunft einkaufen. Ich habe vor einigen Tagen zum ersten Mal bei Amazon Lebensmittel gekauft. Das machen andere Leute seit Jahren. Rewe bietet zum Beispiel schon seit 2011 die Online-Bestellung von Lebensmitteln an. Und Jan Wingefield ist ein treuer Kunde.
Genau, also ich bin der Jan, ich bin Mitglied im Munich Maker Lab, das ist ein kleiner lokaler Verein, wo wir bauen im Grunde genommen die Zukunft und bauen dann bunte LEDs dran. Das ist mein Verein, ansonsten beschäftige ich mich beruflich sehr viel mit IoT, also Internet of Things. Ja, und ansonsten bin ich absoluter Technikenthusiast.
Was eine völlige Untertreibung ist. Wochenenden verbringt er auf Hackathons und sein Büro ist so ein kleines Nerd Lab, also 3D-Drucker stehen da rum, Sprachboxen, riesige Bildschirme. Alles total Zukunft. Jan bastelt da an so einigen Spielereien. Und eine seiner Spielereien hat auch mit Lieferservices zu tun. Als ich Jan frage, wann er das letzte Mal so normal einen großen Wocheneinkauf im Supermarkt gemacht hat, meint der?
Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube 2015. Nee, Quatsch, 2013 habe ich geheiratet.
Und dann? Was, und da war das letzte Mal groß einkaufen?
Ja.
Moment. Seitdem nutzt Jan den Lieferservice. Aber nicht so normal mit so einer App. Jan hat natürlich was gebastelt.
Erzähl nochmal bitte von deiner selbstgemachten, ich sag mal, dein Do-it-yourself-Einkaufserleichterungstool.
Mein Do-it-yourself-Einkaufserleichterungstool ist im Grunde genommen ein ganz kleines Skript, das greift auf eine Datenbank zu. Und in der Datenbank stehen ein paar Rezepte. Das sind so Basisrezepte, was ich halt so esse. Zu jedem Rezept habe ich eben die Zutaten vermerkt und habe die dann wiederum mit einer Bestellnummer in einem Online-Shop verknüpft.
Im Rewe-Online-Shop. Zweimal im Monat macht Jan dann eine große Bestellung bei denen. Das Besondere ist aber, er bestellt nicht einzelne Lebensmittel, sondern gleich ganze Gerichte. Dazu macht er dieses selbstgeschriebene Skript auf.
Und sagt dann, ich hätte jetzt gerne diesen Monat am Montag Lasagne, am Dienstag einen Salat und am Mittwoch irgendwie das. Dann gehe halt die nächsten zwei Wochen durch und dann klicke ich auf Bestellen. Und dann wird das Ganze bei mir automatisch in der Rewe-App in den Einkaufswagen gelegt. Und dann bestelle ich mir die Sachen, dann werden die mir hergeliefert.
Jan hat seinem Programm also beigebracht, welches Rezept welche Zutaten benötigt. Und das Programm legt automatisch alle Zutaten, die Jan zum Beispiel für so eine Lasagne braucht, in den Warenkorb von seinem Rewe-Account.
Und muss man ein bisschen so verständlich sozusagen erklären, wie das von der Kommandozeile zu Rewe kommt.
Rewe kocht auch nur mit Wasser. Die können auch nur ganz normales Computerzeug, was ich halt auch kann. Und deren App meldet sich bei denen am Server an, sagt, hallo, ich bin die App vom User sowieso. Ich habe jetzt gerade Artikel X in den Warenkorb geschmissen. Und der Server sagt so, jo, passt. Und dann sagt die Rewe-App irgendwann, zeig mir mal den Warenkorb an. Und dann sagt der Server, hier, Artikel 1, Artikel 2 ist in deinem Warenkorb drin. Das Einzige, was ich mit meiner App eigentlich mache, mit meinem Programm, ich sag dem Rewe-Server, hey, pass mal auf, ich bin der User sowieso. Danach gehe ich in die Rewe-App, ganz normal auf meinem Smartphone. Die App sagt, hey, gib mir mal den Warenkorb und da liegt das ganze Zeug drin.
Und dann sagst du nur noch, ja, stimmt alles und dann kommt der Rewe-Mann zu dir nach Hause.
Genau, danach kommt der Rewe-Mann zu mir in den vierten Stock hochgekrochen und stellt mir die Sachen vor die Tür.
Eigentlich ein deppensicheres Tool. Nur manchmal ist selbst Jan dann doch ein bisschen lost in translation.
Jetzt hast du gesagt, es ist schon mal was schiefgelaufen. Wie kann denn da was schieflaufen?
In meinem Rezept stand drin, bei dem einen Rezept stand irgendwie 6 Eier dabei, bei dem anderen Rezept stand irgendwie 2 Eier dabei. Und so hat sich das Ganze halt hochsummiert für den Monat auf, ich glaube, 40 oder so Eier. So, mein Skript geht her, schaut ins Online-Angebot vom Rewe rein und sieht, aha, Eier, okay, bestellt 40. Was mir schmerzlich klar wurde, war, dass der Rewe unter Eier eine Packung Eier versteht. Also hatte ich plötzlich 40 Eierkartons in der Wohnung stehen. Es gab sehr viel Omelette in der Woche.
Also trotz dieses Eier-Fails, Jan ist Fan von so smarten Lösungen. Er denkt dann doch noch mal einen Schritt weiter als vermutlich viele von uns. Ich wollte darum von ihm wissen, wie stellt sich Jan, dieser Typ, der immer schon mit einem Fuß in der Zukunft steht, wie stellt der sich das Einkaufen in den kommenden Jahren vor? Und ich muss echt sagen, mit so einer radikalen Vorstellung habe ich nicht gerechnet.
Über kurz oder lang, das ist ja wie mit jeder Neuerung auch, hoffe ich, dass wir dieses Thema mit den Supermärkten weitestgehend hinter uns lassen und wirklich nur noch für Notfälle, dass es ähnlich wie jetzt gerade die Tankstellen, einfach so 1 oder 2 Notfallshops gibt, wo ich mir halt, wenn es ist, wenn ich irgendwas vergessen habe, nochmal ein Brot holen kann. Aber dass wir dieses zum Einkaufen pilgern, dieses unglaublich nervige Ding einfach hinter uns lassen können.
Interessant. Weil auch deswegen interessant, weil sich ja der Einzelhandel unfassbar rüstet gerade. Warum dann dieser ganze Scheiß?
Ja, das liegt tatsächlich, wie ich vermute, an dieser Adaptionsrate, dass einfach Leute noch nicht bereit sind für den Schritt zu sagen, hey, ich bestelle jetzt einmal mein Essen im Internet. Das ist auch so eine gewisse Tradition. Hey, am Samstag geht die Familie einkaufen, am Sonntag tendenziell eher nicht. Dass die Leute einfach sagen, ja, ich möchte es einfach noch nicht. Dass einfach diese Akzeptanz noch nicht da ist.
Klare Meinung von Jan. Supermärkte können wir uns in Zukunft sparen. Leute aus der Branche sehen das aber völlig anders. Jan, der seinen Alltag maximal durchdigitalisiert hat und damit schon ein Stück in der Zukunft lebt, glaubt also, dass Supermärkte von ihm aus eigentlich auch schließen könnten. Lieferservices sind ja viel praktischer. So radikal sind aber natürlich nicht alle.
Ich sehe das ähnlich, dass die Sachen, die ich täglich brauche, also abends, wenn ich Brot esse oder abends, wenn ich mir einfach nur mal irgendwelche Nudeln machen möchte, dass die natürlich sehr gut über so ein, nennt man auch dieses Auto-Replenishment, ne? Also das selbstständige Nachbauen. Ordern.
Caroline Kopp ist das. Sie arbeitet bei GS1 Germany. Das ist eine Organisation, die das Einkaufen in Zukunft verbessern will und darum ganz viel mit neuer Technik herumprobiert. Dabei GS1 Germany untersucht sie, wie Geschäfte aussehen oder auch wie Produkte platziert werden sollten, damit wir uns als Kundinnen wohlfühlen.
Aber es gibt eben auch Sachen, wo ich sage, okay, ja, am Wochenende kommen meine Schwiegereltern. Ja, da würde ich jetzt nicht auf so ein Abo-Modell vertrauen. Da würde ich lieber nochmal selber gucken gehen und dann nochmal die entsprechenden Backzutaten holen, damit ich einen Kuchen backen kann. Ich weiß nicht, ne? Also so Sachen. Dafür nehme ich mir vielleicht dann schon gerne Zeit. Und das ist aber genau der Vorteil des stationären Kanals. Dieses Emotionale, vielleicht auch mal riechen, schmecken, anfassen, diese ganzen frische Produkte auch gerade, dass man halt sagt, okay, ich verbringe auch gerne Zeit mal in so einem tollen Supermarkt. Vielleicht hat da jeder irgendeinen im Kopf.
Ich habe auf jeden Fall dank Caroline so einen kennengelernt. Bei GS1 Germany in Köln ist nämlich ein Supermarkt der Zukunft aufgebaut. In dem sogenannten Knowledge Center bei denen kann man einen kompletten Tag in der nahen Zukunft durchleben. Also wie sieht unser Zuhause aus und wie kaufen wir ein? Und genau das darf ich jetzt erleben. Ich schlüpfe in die Rolle eines Avatars, dessen Alltag wir in dieser Shopper Experience bei GS1 Germany jetzt durchgehen. Der Tag, der beginnt in der Küche unseres Avatars Michael. Und die zeigt mir Caroline jetzt mal.
Der Kühlschrank hier drin, wenn man den aufmacht, ist ja zum Beispiel hier mit so Sensoren verknüpft. Und wenn ich dann meine App aufmache, kann der mir zum Beispiel anzeigen, welche Produkte da aktuell noch drin sind.
Gut, das ging echt schnell. Minute 1 in der Küche der Zukunft und ich bin schon völlig begeistert. Ein kleines Detail wie diese Kamera am Kühlschrank von morgen kann das Leben schon so viel leichter machen, erzählt mir Caroline.
Das heißt, wenn du auf der Arbeit sitzt und irgendwie abends, okay, du möchtest irgendwie, was weiß ich, Tomate Mozzarella zum Abendessen machen und denkst so, oh, ob die Tomaten noch jetzt so fit sind, ne? Guck ich mal lieber rein und dann siehst du dann auf jeden Fall, ob das noch haltbar ist oder nicht oder ob du mal gucken musst.
Okay, den brauche ich schon mal.
Sehr gut. Und das zweite ist hier die intelligente Waschmaschine. Man sieht hier unten so eine Kartusche, wo eben Waschmittel und alles, was die Waschmaschine braucht, reinkommt. Und wenn die leer ist, sagt die dir das auf Smartphone, auf deine App etc.
Und dann kann ich mit einem Klick Waschmittel nachbestellen, wenn ich es möchte. Ich stehe also mittendrin im vernetzten Zuhause, neben einem Kühlschrank, den ich über eine App einsehen kann und neben einer Waschmaschine, die mir Nachrichten aufs Handy schickt, wenn es irgendwo zwickt. Und apropos zwicken. Klar meldet sich beim Stichwort Internet of Things irgendwo in mir auch wieder mein schlechtes Gewissen. Datenschützer Peter Schaar. Schlauer Kühlschrank ist schön und gut, aber...
Das Entscheidende ist ja, dass diese Daten nicht in der Wohnung üblicherweise zusammengeführt werden, sondern irgendwo in der Cloud. Das heißt, da ist irgendein Dritter, er kann mit diesen Informationen natürlich auch noch sehr viel mehr anfangen.
Und nicht nur Infos über den Kühlschrank lassen wir da. Im Laufe des Morgens sammelt unsere Küche natürlich noch einiges mehr über uns.
Und wir wollten uns mal anschauen, wie der Michael so seinen Morgen startet.
Der Tag in der Küche unseres Avatars Michael geht also jetzt los.
Und da werden wir heute noch jemanden kennenlernen. Ich lasse mal laufen und dann schauen wir uns mal an, wer das war.
Caroline drückt auf Play und vor uns auf einem Flatscreen erscheint der animierte Michael. Seinen Future-Alltag erleben wir jetzt mit.
Hallo, willkommen in meiner Küche.
Auf einem zweiten Bildschirm erscheint Michaels Voice Assistant Toni. So ein Tool, das sich mit Sprache steuern lässt, wie Amazons Alexa oder Siri von Apple. Toni übernimmt schon am Küchentisch Michaels Tagesplanung.
Um 12 Uhr hast du einen Lunch mit Herrn Bamberg. 14 Uhr findet die wöchentliche Inhouse-Schulung statt. Um 17 Uhr ist ein Treffen mit Herrn Peters im Haus der Wirtschaft angesetzt. Und nicht vergessen, 19 Uhr kommen Claudia und Frank zum Essen.
Der digitale Assistent liest Michael seine Termine vor, hilft ihm direkt ein paar Business-Dates umzubuchen. Er verbindet ihn mit seiner Kollegin Julia.
Guten Morgen, Michael. Alles gut bei dir?
Guten Morgen, Julia. Sorry, ich habe ganz vergessen, dass ich heute Abend Gäste habe.
Und danach schlägt er seinem Herrchen sogar direkt ein Rezept für das Abendessen mit den Freunden vor.
Toni, was könnte ich kochen? Hier sind einige Rezepte zur Auswahl. Rucola-Pesto klingt gut. Toni, habe ich alle Zutaten dafür im Haus? Warte, ich prüfe.
Toni checkt den Kühlschrankbestand und sagt genau, was da ist und in welchem Laden Michael die restlichen Zutaten für sein Pesto bekommt. Ach, den passenden Wein bestellt Toni dann auch noch. Man muss echt gar nicht mehr nachdenken. Aber klar, die Frage ist, woher kommen diese ganzen Empfehlungen?
Die Vorschläge, die gemacht werden, sind ja nicht neutral üblicherweise, sondern möglicherweise haben diejenigen, die diese Vorschläge machen, ein eigenes Interesse oder sie sind bezahlt worden. Das heißt, was wir mit den Sponsored Links bei den Suchmaschinen wie Google haben, könnte natürlich auch dann passieren, wenn es um solche Vorschläge geht.
Aber das ist jetzt erstmal egal. Nichts, womit man sich hier im GS1 Germany tiefergehend beschäftigt. Hier geht es darum, Technologien zu testen und Empfehlungen zu machen. Und zwar immer mit der Prämisse im Hinterkopf, dass sich der Kunde am Ende gut fühlt. Darum, glaubt Caroline, werden wir Kunden solche Sonderbehandlungen am Ende auch nicht durchgehen lassen.
Wir wollen das bestmögliche Angebot bekommen und nur dann sind wir auch zufrieden. Also ist es nicht gut, wenn man dem Kunden da irgendetwas vorenthalten möchte oder sowas, weil der wird nicht zufrieden sein.
Sprich, das System reguliert sich selber. freie Marktwirtschaft halt.
Wenn du merkst, dass der nächste Laden, wo du auch alles kriegen würdest, viel näher wäre, dann wärst du auch ziemlich sauer wahrscheinlich und würdest dann sagen, okay, den nutze ich aber nicht mehr.
Michaels Küche zeigt uns zwei Dinge sehr gut. Zum einen, wie geschmeidig es ist, Geräte über Sprache zu steuern. Und
auf der anderen Seite wollen wir hier zeigen, wie wichtig es ist, dass die einzelnen Apps auch miteinander kommunizieren können. Weil dann erst bringt uns das alles einen Mehrwert und für uns als Shopper, als Kunden, dass wir das schneller unseren tagtäglichen Dinge erledigen können.
Und damit geht unser Morgen in Michaels Küche zu Ende.
Danke, Toni. Dann mache ich mich jetzt auf den Weg. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag. Und nimm doch bitte den Müll mit.
Ach, nee.
Ciao, Michael. Bis nachher.
Ich habe also noch nicht mal meine fiktive Küche verlassen und habe schon Kochzutaten, eine Flasche Wein und Waschmittel, Weichspüler und so eingekauft. Wozu da eigentlich noch einen Supermarkt betreten? Ja, ganz einfach, weil ich sonst ein total abgefahrenes Einkaufserlebnis verpassen würde. In der Küche der Zukunft ist also alles vernetzt. Und natürlich funktioniert das dann auch alles nur, wenn diese verschiedenen Programme, also zum Beispiel mein Terminkalender, mein Mailprogramm, mein Telefonbuch und so weiter, Zugriff aufeinander haben. Nur dann kann mir mein Sprachassistent Toni auch helfen. Und Toni ist auch noch aus einem anderen Grund ein total zukunftsweisendes Konzept. Steuerung mit Sprache soll ja das Ding werden. Die Vorstellung ist, dass wir in Zukunft den Großteil unserer Programme damit steuern. So lief also der Morgen in der Küche der Zukunft bei GS1 Germany. Wir sind dann von da aus zum Supermarkt gegangen und der sah erstmal ziemlich ähnlich aus wie die Supermärkte, die man sonst so kennt. Wir stehen am Anfang eines großen Gangs. Links Kassen, zwei Regalwände mit Getränken und Haushaltsprodukten. Rechts nochmal Regale mit Essen und Süßkram und ganz vorne, wie bei jedem anderen Supermarkt auch im Eingangsbereich, das Gemüse. The Shop, so nennt GS1 Germany seinen Laden der Zukunft. Ist auf den ersten Blick ein ganz normaler, kleinerer Supermarkt. In total sauber und halt mit weniger Leuten.
Genau. Und aber eben auch noch mit ein paar technischen Finessen, sage ich mal, ausgestattet. Und eine steht hier direkt vor uns.
Naja, da sehe ich uns direkt schon im Bildschirm.
Schräg rechts von uns, also meinem Guide Caroline und mir, ist ein großer Screen an der Regalwand angebracht. Etwas mehr als mannshoch ist der. Eine kleine Kamera filmt alles, was sich vor diesem Bildschirm abspielt. Caroline und ich sehen da also gerade uns selber.
Also im Grunde ist es eine Art Werbung, aber ich erkenne noch nicht genau was. Muss man kurz erklären.
Ja, klar, gerne. Tatsächlich erkennt er auch, wer wir sozusagen sind, ob wir männlich oder weiblich sind, ob wir gut oder schlecht gelaunt sind, das erkennt das tatsächlich, weil hinten dran eine KI, also eine künstliche Intelligenz steht, die tatsächlich analysiert, was da vorne dran passiert.
Und die schlaue Werbetafel will auch noch mit uns spielen.
Und da unten steht tatsächlich, halte eine Packung Oreo hoch und entdecke ein wundervolles Rezept.
Okay, soll ich mal machen?
Ja, mach. Dann nehme ich jetzt mal.
Ich nehme die Markenkekse aus dem Körbchen vor dem Bildschirm, halte die Packung hoch und...
Oha. Und jetzt, flop, poppt auf ein Fenster, wo steht... Eine Oreo-Blaubeer-Tart.
Fluffige Erdnussbuttercreme mit Marmelade auf knackigem Keksboden. Das Rezept kann ich mir direkt ausdrucken. Ziemlich praktisch. Aber noch nicht wirklich KI, oder?
Was ist jetzt eigentlich überhaupt passiert? Ne? Das heißt, er hat erkannt, da vorne dran steht jemand, der vielleicht in so und so gelaunt ist, etc. Das heißt, dieses Rezept wäre jetzt sozusagen genau richtig für deine Laune.
Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie ein bisschen grimmiger gucken würde, vielleicht irgendwie auch noch so ein bisschen geduckter rankommen würde, würde er mir...
Probieren wir es aus.
Ich stelle mich also etwas gebückter vor die Tafel und starte mein Bauerntheater. Ich ziehe meine Mundwinkel nach unten, bis es schmerzt.
Gott, das ist unglaublich bescheuert, was ich gerade mache.
Und weil das Tool irgendwann wohl Mitleid mit mir hat, spuckt das Gerät das neue Rezept aus.
Tatsache, jetzt kommt ein anderes Rezept. Ein Oreo-Beeren-Shake. Cremiges Früchtchen.
Mit Goji-Beere, die ja angeblich die Stimmung aufhellen soll. Schon krass. Die KI hinter dieser Oreo-Kamera hat erkannt, dass ich mit meinem faden Gesichtsausdruck so einen Beerencocktail jetzt wohl gut vertragen könnte. Mir macht das Spaß, man wird fast ein bisschen bemuttert. Aber genau an der Stelle klopft mein schlechtes Gewissen alias Peter Schaar wieder an. Denn dieses Szenario hat er mir schon prophezeit.
Schlecht gelaunte Menschen neigen möglicherweise zu bestimmten Impulskäufen. Und wenn sie jetzt praktisch da die passenden Angebote bekommen für irgendwelche Süßigkeiten, dann könnte das eine günstige Gelegenheit sein, da auch noch einige Dinge in ihren Einkaufswagen zu laden, aus Sicht des Unternehmens.
Also, wer bemuttert werden will, muss eben auch manchmal das anziehen, was die Mama einem rauslegt. Heißt, ich muss wissen, dass ich die Kontrolle hier ein Stück weit abgebe. Das smarte Oreo-Werbeschild wurde übrigens schon in echten Läden erfolgreich getestet. Ein ähnliches Experiment gab es mal im Frühjahr in den Märkten der Kette Real. Da wurden testweise smarte Bildschirme an der Kasse angebracht, um den Kunden personalisierte Werbung zu zeigen. Die Gesichter von den Leuten, die auf den Bildschirm geguckt haben, wurden da analysiert, um ihnen dann, je nach Geschlecht und nach Alter, Werbung zu zeigen. Damals haben Datenschützer auch gewarnt, obwohl die Entwickler immer betont haben, dass das System komplett anonym funktioniert und es Bilder nur Millisekunden lang speichert. Bei GS1 Germany geht es auch erstmal darum zu zeigen, dass es solche Methoden gibt und wie sie funktionieren. Und Datenschutz?
Das ist natürlich immer eine Frage, die man immer an die Dienstleister natürlich stecken, die wir hier mit reinholen, um eben deren Lösungen zu zeigen. Aber tatsächlich ist es hier in dem Fall so, dass es natürlich nicht nachträglich gespeichert wird, wo du dann sagst, okay, die Daten sind für immer und ewig da, sondern dass es eben für diese Nutzung tatsächlich jetzt nur verwendet wird.
Ne? Rezepte für Kekskreationen habe ich jetzt jedenfalls genug. Aber die nächsten schmackhaften Angebote wurden mir schon auf mein Tablet geschickt. Das Supermarkt-Business soll also weiterlaufen, fast so wie wir es kennen. Lieferservices und Online-Shops werden nicht das komplette Geschäft übernehmen. Das glauben zumindest die Leute, die sich täglich damit beschäftigen. Aber wie ist es mit den Leuten, die schon seit echt vielen Jahren um ihre Existenz zittern, weil der Online-Handel wie eine Krake alles an sich reißt? Also so wie kleine Läden an der Ecke, der Buchhändler aus dem Viertel, das kleine Modegeschäft, der Sneakerstore. Viele Läden mussten schon dicht machen. Das Problem ist also da. Darüber müssen wir gar nicht diskutieren. Aber ich habe vor allem nach Lösungsansätzen gesucht und einen in Darmstadt gefunden. Da hat Daniel Benz seinen Laden, der heißt Asphaltgold und ist ein Sneakerladen. Genau genommen hat Daniel mittlerweile schon 2 Läden in Darmstadt und einen Online-Store, weil es halt gut lief. Wobei das Verhältnis online zu lokalem Verkauf ist schon klar.
Es ist mit Sicherheit kein Geheimnis, dass online ein Großteil vom Umsatz ist. Da können wir einfach die ganze Welt erreichen und wir schicken auch jeden Tag auf jeden Kontinent Pakete. Und das können wir natürlich mit 2 Läden in Darmstadt nicht, aber dient uns schon auch als Tool für andere Dinge außerhalb dem reinen Verkauf.
Und das sagt Daniel als jemand, der das Online-Geschäft echt perfektioniert hat. Sein, ja nennen wir es mal, Gesamtkunstwerk Asphaltgold zählt zu den erfolgreichsten deutschen Marken auf Instagram. Wir sind auf einer besten Liste vor kurzem nur knapp hinter so fetten Händlern wie Zalando oder Snipes gelandet. Daniel meint aber trotzdem, auch in seinen Läden in Darmstadt muss er liefern. Der E-Commerce hat Geschäften in der Fußgängerzone halt neue Aufgaben mitgegeben.
Wir sind halt stationär wirklich gefordert, innovativ zu sein, die Brücke zu schlagen zum Onlinehandel. So ein Laden muss halt heute wirklich top aussehen. Es müssen super freundliche Leute drin sein. Also es gibt ja diese Szene da bei Pretty Woman, wie die Lady, der glaube ich bei Jill Sander oder so einsteppt. Also diese sehr arrogante, hier, wir sind die geilen Verkäufer, wer bist du überhaupt? Das läuft halt irgendwie schon lange nicht mehr. Also wenn jemand in den Laden reinkommt, dann muss er sich wirklich wie in seinem Wohnzimmer fühlen. Weil gute Produkte kriegst du auch im Internet, dazu brauchst du den Shop nicht mehr.
Es geht also irgendwie auch wieder darum, dass jeder Kunde und jede Kundin so individuell bedient und so ein bisschen gebauchpinselt wird. Aber Daniel und sein Team von Asphaltgold haben auch einfach ziemlich kreative Ideen, die einen in den Laden locken.
So ein Heat-for-Need-Window nennt sich das. Da supporten wir mit ausgewählten Modellen auch so Charity-Projekte. Und das, also man muss zu uns in den Laden kommen. Wir haben ein Display im Schaufenster. Da läuft ein Code immer für 3 Minuten, also ist immer nur temporär gültig. Und danach kommt schon der nächste Code. Sprich, kann man diesen Code auch nicht im Internet verbreiten, sondern alle 3 Minuten neuer. Und mit diesem Code kannst du auf unserer Internetseite in so ein Secret Room praktisch kommen. Und da drin sind dann ausgewählte Modelle aus den letzten Jahren, die halt einen extremen Reseller-Preis inzwischen schon generiert haben. Sprich, Schuhe, die jetzt ursprünglich 100 Euro gekostet haben, kosten inzwischen meinetwegen bei eBay zwischen 400 und 600 Euro. Und wir verkaufen die halt auch zum erhöhten Preis. Zwar nicht ganz zu diesem Reseller-Preis, wie er bei eBay etc. gehandelt wird, sondern etwas darunter. Und das Gap zwischen dem ursprünglichen UVP und diesem neuen Preis spenden wir halt komplett.
Geil, okay. Aber dir war genau, von vornherein klar, dass du auf jeden Fall einen Online-Shop brauchst. So.
Genau, ich wollte von vornherein beides machen. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass wenn online muss, man es halt auch richtig machen. Also es gibt auch viele Stationäre, die sagen dann so, wir machen jetzt auch noch ein bisschen online mit dabei. Da sage ich immer, ey, lasst's oder macht's richtig halt so. Also man muss da schon extrem viel zeitlichen und im Zweifelsfall dann irgendwann auch mal finanziellen Invest halt irgendwie gewährleisten, damit so ein Onlineshop auch ins Rollen kommt.
Was natürlich echtes Gespür verlangt für die verschiedenen Online-Plattformen. Bei Instagram sind es zum Beispiel starke Bilder, die wirken. Also nur ein kleines Beispiel. Asphaltgold war die erste Schuhmarke, die sogenannte On-Feed-Bilder gepostet haben. Also die haben nicht nur Bilder von Schuhen, die auf irgendwelchen Verkaufsflächen stehen oder so, sondern richtige Fußmodels, die die Schuhe auch getragen präsentieren. Allein diese kleine Schraube hat wahnsinnig viel gebracht. Aber auch sonst ist Instagram eine Chance für so kleine Läden, glaubt auf jeden Fall Daniel.
Ich glaube, das ist super wichtig oder eine Chance auch für uns kleine Stores gegenüber den großen, einfach Personality zu zeigen, damit die Leute wissen, okay, wer steckt dahinter. Die Leute sprechen meine Sprache, die kennen den Schuh, die können eine Story zu dem Schuh erzählen etc. Also wir sind ja letzten Endes Spezialisten, wir machen ja nicht alles, sondern wir machen ja wirklich Turnschuhe und noch ein bisschen Streetwear. Das ist ja so ein sehr abgesteckter Bereich. Da ist es, glaube ich, schon auch wichtig immer, dass man mal die Leute dahinter sieht, die vielleicht zu einem Produkt was erzählen können.
Denken wir vielleicht mal irgendwie an den Buchladen aus meinem Viertel oder so. Was kann der kleine Buchladen an der Ecke in meinem Viertel tun, um eben nicht im Angesicht des Online-Geschäfts unterzugehen?
Ja. Ja, also wahrscheinlich hat dieser Buchladen das Problem, dass er sich von seinem Produktassortment halt nicht gegenüber Amazon, um den Namen jetzt zu nennen, halt einfach nicht abgrenzen kann. Von daher glaube ich, dass er halt komplett auf dieses Personality-Ding gehen sollte und sich wirklich bei Instagram oder YouTube meinetwegen einen Kanal macht und auch selbst über ja, gewisse Bestseller etc. halt selbst da auch erzählt von und wirklich seine persönlichen Eindrücke preisgibt. Also ich glaube, das ist super, super wichtig. Ich glaube, mit Anonymität wird es super schwierig. Also ob jetzt ein Buchhändler einen Buch-Online-Shop aufmachen sollte, das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Vielleicht eher einen Blog zum Beispiel, einfach eine Informationsplattform, die halt den Anspruch hat, nicht jeden anzusprechen, sondern wirklich auch speziell ist. Ich sehe sowohl den Einzelhandel nach wie vor als für die Zukunft gerüstet, wenn man sich schlau anstellt. Also da gibt es mit Sicherheit welche, die halt einfach diese Entwicklung nicht mitgegangen sind und da halt eher vielleicht in gewisser Weise stehen geblieben. Und da rate ich halt schon dazu, sich halt auch Hilfe dann zu holen. Ja.
Daniel glaubt also, verloren ist das Game auf keinen Fall. Und wer sagt überhaupt, dass es ein Battle ist zwischen Online- und Offline-Handel? Sein Laden ist auf jeden Fall eine Erfolgsgeschichte, die das Beste aus beiden Welten vereint. Aus einem kleinen Sneaker-Store ist vor allem auch dank des Internethandels eine einflussreiche Marke geworden.
Puls Spezial. Wie wir in Zukunft einkaufen.
Ich bin Anna Bühler. Und frisch aus der Zeitkapsel gepellt. Ihr habt's gehört, ich habe für diese Sendung schon so ein bisschen Zukunftsluft geatmet und war in einem Supermarkt, in dem neue Technologien getestet werden. Dass das aber auch einiges von uns abverlangt, also von unseren persönlichen Daten, das werden wir nachher noch sehen. Bisher habe ich auf jeden Fall schon mitgenommen, dieses große Entweder-Oder, also entweder online oder lokaler Handel, das ist Quatsch. Wir werden ganz bestimmt in Zukunft viel mehr online bestellen. Also von Jeans bis zur Gurke oder so. Das heißt aber lange nicht, dass kleine Modeläden in unserer Nachbarschaft oder Supermärkte überflüssig werden. Das heißt nur, dass die so ein bisschen kreativ sein müssen. Wir Kunden wollen da was geboten bekommen. Bei Daniel, dem Gründer vom Sneakerstore Asphaltgold, heißt das zum Beispiel eine Komfortzone schaffen.
Wenn jemand in den Laden reinkommt, dann muss er sich wirklich wie in seinem Wohnzimmer fühlen.
Sowas Ähnliches wollen Supermärkte im Grunde auch. Nur arbeiten die weniger mit Personal, das einen umgarnt, wenn man den Laden betritt. Die arbeiten mehr mit Technik, um uns so einen Gang in den Laden irgendwie schmackhaft zu machen. Was das für Techniken sind, was das für unsere Privatsphäre bedeutet und warum ich mich beim Bezahlen im Supermarkt der Zukunft wie eine Verbrecherin fühle.
Ja, das fühlt sich komisch an. Wir gehen gerade an der Kasse vorbei. Ich fühle mich so, als würde ich irgendwie...
Kriminell. Das ist das Wort, was ich suche. Im Testsupermarkt von GS1 Germany in Köln bedeutet die Zukunft ein Alltag mit Sprachassistenten, schlaue Geräte in der Küche und im Supermarkt. Da wurde ich direkt von einer Kamera begrüßt, die mein Gesicht gescannt hat. Zum Teil wird das ja heute schon in Supermärkten gemacht. In der Kette Real wurde ein Testlauf damit aber auch ganz schnell wieder beendet. Die Besorgnis von Kunden und die Kritik von Datenschützern war einfach zu groß. Und tatsächlich gibt es auch Studien, die zeigen, dass Verbraucher extrem skeptisch sind, wenn es um so Gesichtserkennung geht. Hier ist eine Internetumfrage der Verbraucherzentrale NRW. Von 1001 gefragten Personen zwischen 18 und 69 Jahren sollen gut drei Viertel es überhaupt nicht oder eher nicht in Ordnung finden, wenn Gesichtserkennungssoftware in Geschäften für Werbung genutzt wird. Die Ablehnung kommt vor allem daher, dass Leute Angst haben, keine Kontrolle mehr über ihre Daten zu haben. Meine Daten werden bei GS1 Germany nicht gespeichert, versichert man mir auf jeden Fall. Aber mal ehrlich, als ich da vor diesem Werbebildschirm stehe und der mir nur aufgrund von meiner Mimik irgendwelche Rezepte zu Oreo-Keksen ausspuckt, da kann ich daran eh nicht mehr denken. Ich werde von meinem surrenden Tablet abgelenkt. Eine Push-Nachricht. Als ich mir gerade mein Keksrezept ausdrucke.
Genau, einmal ausgedruckt.
Oh, ganz kurz, ich muss mich auch noch darauf konzentrieren, was mein Handy sagt. Ja,
sehe ich, dass ich eine Push-Nachricht auf meinem Tablet bekommen habe. Einen Rabattcoupon, den ich in The Shop einlösen kann. Den habe ich automatisch bekommen, als ich den Laden betreten habe.
Sobald du reinkommst, hast du über deine Händler-App einen passenden Coupon ausgespielt bekommen. Und das war jetzt in deinem Fall
30% auf Bio-Duschgel.
Hochwertige Bio-Pflanzeninhaltsstoffe.
Und das Schöne, was da hinten dran ist, eben auch, dass auf Basis deiner historischen Daten, die du willentlich, aber auch durch die App zur Verfügung gestellt hast, eben ein individualisiertes Coupon für dich ausgelöst wird.
Und über welche Schnittstelle checkt das das jetzt? Also
damit meine ich, von wo aus funkt mich der Supermarkt an?
Ach, das war ein Beacon.
Beacons, das sind so kleine Sender, die über Bluetooth Signale rausschicken.
Ja, aber genau, ein Beacon, der direkt da oben sieht und sendet im Eingangsbereich, wenn du reinkommst.
Zum Beispiel eine Push-Nachricht mit einem Coupon aufs Smartphone, wenn man eine entsprechende App und Bluetooth angeschaltet hat. Und das ist was, wovor Datenschützer Peter Schaar warnt.
Vor allem geht es natürlich darum, dass sie erkannt werden, entweder dadurch, dass ihre Smartphone-Kennung oder der Bluetooth-Anschluss bestimmte Rückschlüsse auf sie zulässt.
Wer persönliche Angebote haben will, muss auch die Bluetooth-Türen für den Beacon aufmachen. Der blinkt freundlich wie eine Art WLAN-Router an der Decke.
Wir sehen aber später noch, wenn wir rausgehen, dass er noch was ganz Cooles kann.
Das alles werde ich auf meinem smarten Device sehen. Überhaupt komme ich im Supermarkt der Zukunft gar nicht weit, wenn ich nicht mit Tablet oder Smartphone unterwegs bin. Ich brauche das allein schon, um meine Waren selber einzuscannen. Caroline zeigt mir ein ganz besonderes Produkt. Eine Packung Spaghetti mit Pesto.
Aber fällt dir was auf?
Okay, einen kleinen Tipp brauche ich dann.
Wir sind ja eigentlich bekannt für die Barcodes.
Oha, stimmt. Da steht kein Preis und ist kein Barcode dran.
Ja, ne? Mal gehen wir auf deine Scanner-App.
Ich öffne die Supermarkt-App, halte die Kamera irgendwo auf die Verpackung des braunen, ziemlich schlicht designten Nudel-Pesto-Säckchens und?
Ja, servus.
Kein Barcode, kein Infoschildchen und trotzdem erkennt die das Produkt. Nur an der Verpackung. Auf der ganzen Packung ist ein unsichtbarer Code versteckt. Ein kleines Pixelmuster, das nur die Kamera meiner App sieht. Und dann wird mein Tablet auch noch zu einer kleinen Wikipedia. Als ich eine Packung Tomaten scanne, zeigt mir meine App alle möglichen Infos zu diesen Tomaten an.
Wir finden was über das Produkt heraus. Das ist das ganze Thema Rückverfolgbarkeit, weil ich vielleicht mich dafür interessiere, naja, woher kommen denn eigentlich überhaupt diese Tomaten?
Italien. Wo genau? Das sehe ich auf einer Google Map. Auch für welches Gericht sich diese Tomaten am besten eignen, über welchen Vertrieb die kommen und dass ihr Produzent Giovanni heißt. Das alles verrät mir mein Tablet.
Wir gehen weiter.
Weil wir haben ja noch den Coupon. Das wollen wir jetzt uns nicht entgehen lassen, weil 30% sind 30%. Ja,
klar. Vorm Duschgelregal aber erstmal die Ernüchterung. Genau die Sorte, für die ich Rabatt bekommen habe, ist ausverkauft. Fail, denke ich.
Da steht, dieses Produkt ist nicht verfügbar, kein Problem. Einfach QR-Code scannen, das Produkt kostenfrei nach Hause senden lassen.
Ganz einfach online. Wie man es halt kennt. Wo ich mein Duschgel aber nachher wiederfinden werde, ahne ich jetzt noch nicht. Und ich habe auch noch keine Ahnung, dass ich mich in wenigen Minuten, wenn ich diesen Supermarkt verlasse, wie eine Kriminelle fühlen werde. Denn bezahlen tue ich meinen Einkauf nicht. Zumindest nicht direkt. Ohne mein Smartphone bin ich im Supermarkt der Zukunft ein Niemand. Also auf zwei Ebenen. Zum einen, weil ich ja eins brauche, um meine Produkte in den Einkaufskorb zu legen. Haben wir gerade gehört. Aber ich wäre auch ohne Smartphone deswegen ein Niemand, weil mich ja keine einzige Schnittstelle erkennen oder registrieren könnte. Da vorhin, als diese Bluetooth-Maschine, dieser Beacon mich über mein Smartphone erkannt hat, das ist ja nur der Anfang. Heute schon weiß mein Smartphone, wo ich letztes Wochenende einkaufen war. Allein dadurch, dass ich das Ding dabei habe, gebe ich Dritten zig Anhaltspunkte, wann ich wo wie lange war. Beacons, seit Jahren Standard. Wenn ihr eine Rabattsammler-App habt, zum Beispiel Payback oder Baku, dann kennt ihr das. Ihr kriegt eine Push-Nachricht aufs Handy, nur weil ihr gerade in der Fußgängerzone in der Nähe von irgendeinem Laden seid, der ein Sonderangebot für euch parat hat. Lidl oder Kaufland, Mediamarkt, DM, Saturn, das sind alles Läden, die bei Baku zum Beispiel registriert sind. Gut, da hat man dann wenigstens selber zugestimmt, also bei den AGB ein Häkchen gesetzt. Nur?
Darüber hinaus gibt es aber eben zum Beispiel auch noch so Möglichkeiten, Leute zu tracken, ohne dass sie dem Ganzen tatsächlich selbstbestimmt zustimmen.
Erzählt mir Alexander Sander vom Verein Digitale Gesellschaft. Die setzen sich für Grundrechte und Verbraucherrechte im digitalen Raum ein.
Diese Entwicklung sieht man vor allen Dingen in so Einkaufszentren, Einkaufspassagen oder so Shopping-Malls oder ähnlichen, dass hier so eine Art WLAN-Tracking stattfindet. Das bedeutet, immer wenn ich meine WLAN-Verbindung anhabe, kann ich eben überwacht werden insofern, als dass ich die Personen wissen, wo ich mich lang bewege. Denn wenn ich jetzt ein WLAN-Netzwerk in meinem Shop oder in meiner Mall auswerfe, dann versucht mein Handy, sich immer wieder mit diesem WLAN-Netzwerk zu verbinden. Also ohne, dass ich mich überhaupt mit diesem WLAN-Netz verbinde, findet zumindest eine Kommunikation statt, damit mein Handy mir dann eben anzeigen kann, hier ist ein WLAN-Netz. Und genau diese Verbindung kann eben auch entsprechend gespeichert und ausgewertet werden, sodass ich zum Beispiel weiß, diese Person, die kommt jeden Tag in meine Mall und diese Person steht insbesondere immer gerne vor dem und dem Geschäft oder hält sich sehr, sehr lange in diesem Gebiet auf in meiner Mall und da sind die und die Geschäfte und deswegen kann ich davon ausgehen, dass sich diese Person insbesondere für die und die Produkte eben interessiert und weil diese Person eben so oft wiederkommt, kann ich auch davon ausgehen, dass sie halt eben keine Ahnung, eben in der Nähe wohnt zum Beispiel.
In großen Einkaufszentren heute schon normal, meint Alexander Sander. Deshalb ist das Thema Offline-Tracking auch schon lange Thema im EU-Parlament. Da wird über die sogenannte E-Privacy-Verordnung diskutiert. Die soll im Mai 2018 in Kraft treten. In dem Verordnungsentwurf ist etwas kryptisch die Rede von der Regelung der Erhebung von Informationen, die von Endeinrichtungen ausgesendet werden, um sich mit anderen Geräten oder mit Netzanlagen verbinden zu können. Heißt auf normalsterblich das Tracken von Leuten, die mit aktivierter WLAN-Funktion rumrennen. Und das soll nach diesem Entwurf nur noch dann erlaubt sein, wenn es ausgeschildert ist, also zum Beispiel am Eingang eines Geschäfts.
Also man kennt das ja von der Videoüberwachung, da hängt dann so ein Schild irgendwo draußen, wo dann steht, hier wird alles videoüberwacht wegen der Sicherheit. Und wenn man da jetzt einfach so ein Schild daneben klebt und sagt, hier findet eine WLAN-Überwachung statt zum Beispiel, ist eben jetzt die Streitfrage, ist das eben dann in dem konkreten Fall eine explizite Zustimmung oder kann ich mich dem überhaupt in irgendeiner Art und Weise sinnvoll entziehen?
Also so ein bisschen halbgar ist das Ganze schon. Schlau ist weiterhin, sich genau zu überlegen, ob es einen Mehrwert für einen selber hat, wenn man das WLAN dauernd angeschaltet hat oder wenn man irgendwelchen Apps spezielle Berechtigungen einräumt. Damit zu denken ist eines der Prinzipien, an die man ab und zu denken sollte, meint Alexander Sander.
Also es gibt halt so bestimmte Prinzipien, das Prinzip der Datensparsamkeit, das muss halt einfach auch von den Verbraucherinnen und Verbrauchern selber kommen, also dass ich nicht überall alle Informationen über mich ins Internet stelle, wenn sie denn nicht unbedingt nötig sind. Gerade konkret im Handy eben Berechtigungen verwalten und wenn mein WLAN-Netz einfach nicht an ist, dann kann ich natürlich auch nicht überwacht werden. Also es gibt so ein paar Funktionen, die muss man dann einfach selber sozusagen auch ein Stück weit bedienen. Für alles andere versuchen wir dann insbesondere als Verein eben uns dafür einzusetzen, dass hier dann eben auch verbraucherfreundliche Lösungen gesetzlich gefunden werden.
Wenn wir beim Einkaufen der Zukunft also nicht getrackt werden wollen, müssen wir ein bisschen selber mitdenken. Gesetze alleine werden zumindest nicht alles richten. Mit dem Gedanken zurück in die Zukunft. Zurück in den Supermarkt, zurück zum Beacon, zum Rabattcoupon und zur schlauen Kamera. Mein Einkauf im durchdigitalisierten Supermarkt ist nämlich schon fast geschafft. Also langsam ist es Zeit, den Laden auch wieder zu verlassen.
Jetzt fällt mir gerade die ganze Zeit irgendwas auf, was mich irgendwie so ein bisschen unterschwellig gerade so ein bisschen stört oder so, was ich nicht verstehe.
Wir sind gut 20 Minuten geil einkaufen in der Zukunft und endlich merke ich, was hier komisch ist. Nicht die Kameras, nicht die Coupons oder die schlauen Tomaten kommen mir seltsam vor.
Wir sind gerade in einem physischen Laden und gleichzeitig verhalte ich mich aber wie, wenn ich online shoppe.
Ich sehe einerseits die Produkte, pack die mir theoretisch auch in den Einkaufskorb und trotzdem habe ich noch zusätzlich einen digitalen Warenkorb. Ich packe hier gerade doppelt.
Ja, aber tatsächlich scannen wir gerade selber unsere Produkte ein, das stimmt. Aber wir gehen jetzt einfach mal raus.
Ich also hinter Caroline her, Richtung Supermarktausgang.
Lassen mal die Kasse links liegen.
Nochmal zur Erinnerung. Alle Einkäufe tragen wir mit raus.
Und denken uns einfach mal, heute mal frei leben, was weiß ich.
Ja, du bist ja die Chefin.
Ja, das fühlt sich komisch an. Wir gehen gerade an der Kasse vorbei. Ich fühle mich so, als würde ich irgendwie...
Kriminell. Das ist das Wort, was ich suche. Einfach ohne zu bezahlen aus dem Supermarkt rauszugehen, fühlt sich einfach falsch an. Aber...
Gleich müsstest du sehen, was passiert.
Aha. Und jetzt kommt eine Nachricht auf mein Tablet. Bezahlt, vielen Dank für deinen Einkauf. Wie?
Fertig. Das war's.
Ja. Ich habe hier gerade meinen Boris Becker AOL 1999-Moment.
Das ist ja einfach.
Kein Warten an der Kasse, kein PIN-Nummern-Debakel. Aber Peter Schaar erinnert mich auch dran, dass mir noch was anderes fehlt.
Dass sie vielleicht gar nicht mehr wirklich preisbewusst sind, weil sie ja eigentlich mit dem Zahlvorgang gar nicht mehr zu tun haben. Sie stellen nicht plötzlich fest, oh, jetzt bin ich über 50 Euro und jetzt möchte ich doch bestimmte Artikel nicht haben.
Vermutlich bin ich jetzt also einige Euro ärmer, als ich es wäre, wenn ich mein Bargeld rausgekramt hätte. Aber ich erlebe hier den möglichen zukünftigen State of the Art in Sachen Bezahlen. Nämlich einfach nicht zahlen, sondern aus dem Laden gehen und die Technik den Rest machen lassen. Amazon spielt gerade auch mit so einer Idee. Die arbeiten ja an ihrem ersten richtigen Geschäft in Seattle, Amazon Go. Da sollen Kunden in Zukunft auch einfach reingehen, den Kram, den sie brauchen, in die Tasche packen und rauslatschen können. Bei Amazon Go funktioniert das dank eines Zusammenspiels von schlauer Kameratechnik und einer Menge Sensoren. Im Supermarkt von GS1 Germany funktioniert das Zahlen ohne Zahlen, weil ich die Händler-App durch fleißiges Scannen meiner Produkte gefüttert habe.
Und da kommen wir wieder zu dem Beacon, der da oben dran war. Der hat erkannt, dass wir rausgegangen sind und damit von der Händler-App entsprechend bezahlt.
Ich bestätige also meinen Kauf und zahle automatisch online. Jetzt ist da nur noch eine Sache. Da gab es ja dieses Duschgel, das nicht vorrätig war, das ich mir nach Hause habe liefern lassen.
Da steht, dieses Produkt ist nicht verfügbar, kein Problem. Einfach QR-Code scannen, das Produkt kostenfrei nach Hause senden lassen.
Und während ich shoppen war, sagt mein Tablet,
Duschgel ist angekommen. Aha, da steht, liegt jetzt in deiner Postbox bereit.
Genau, und da gucken wir mal vorbei, ob das tatsächlich da ist.
Diese Postbox könnte in Zukunft in meinem Treppenhaus stehen oder in der Nachbarschaft oder im Hauseingang.
Ich gebe dir mal hier so einen Chip, weil du hast natürlich hier einen Account angelegt gehabt bei dieser Paketbox.
Ich halte den Chip hin.
Genau, noch den Chip anhalten.
Eine Dialogbox öffnet sich in dem Bildschirm.
Und ich möchte was abholen, also klicke ich auf Abholung.
Eines der vielen Türchen öffnet sich.
Na.
Und der schnellste Postbote der Welt hat mir mein Duschgel gebracht. Also riecht man wenigstens gut, wenn die Freunde zum Essen kommen. Kochen muss man dann übrigens doch noch selber. Aber es war schon eine ganze Menge Holz in diesem Puls-Spezial, wie wir in Zukunft einkaufen. Ich mache gleich mal euren persönlichen Voice Assistant und fasse das alles nochmal schön zusammen. Oh, du geile Zukunft. So wie ich dich jetzt erlebt habe, habe ich auf jeden Fall eine ungefähre Vorstellung davon, wie sehr uns in Geschäften der Hintern gepudert wird. Online kaufen ist halt wahnsinnig bequem und wird durch Lieferdienste noch bequemer. Das heißt aber nicht, dass Geschäfte dicht machen müssen. Sie versuchen nur heftigst mit uns zu flirten. In Zukunft wird es sich für uns Kunden noch mehr so anfühlen, als wüsste man im Laden ganz genau, was uns noch fehlt. Egal, ob da nun ein echter Mitarbeiter drin steht oder ob es eine App ist, die irgendwie heute schon weiß, was ich morgen gerne essen würde. Dafür müssen wir aber einiges an Daten geben. Wie und wo wir diese Daten abgeben, das zu wissen, ist sehr, sehr viel wert. Und dann muss sich einfach jeder selbst überlegen, ob das neue Gadget oder der Rabatt, den man kriegt oder die Bequemlichkeit, was auch immer, diese privaten Daten auch wert ist. Ja, es wird wahnsinnig anstrengend sein. Und selbst Leute wie Jan, unser Bastler vom Anfang, sind da oft noch am struggeln.
Gerade dieser Gedankengang, dass ich einfach alle Daten erstmal rausgebe, die ich jetzt für unbedenklich halte, das ist was mich auch sehr viel beschäftigt, aber ich habe auch noch keine Universallösung gefunden, weil einfach manche Daten einfach aus technischer Sicht unglaublich wichtig sind, um diese Bequemlichkeit aufrechtzuerhalten. Das ist eine echte Zwickmühle. Also ich erwische mich selbst oft dabei, wie ich dann sage, ja komm, ist schon nicht so schlimm. Es ist halt ein echt cooles Gadget und es ist echt super bequem, gerade jetzt zum Beispiel mit den Lieferdiensten.
Ihr seht, wir sind in dieser Zwickmühle nicht alleine. Der Tipp vom Profi, jedes neue Tool checken. Sprich, Berichte lesen, zum Beispiel die Seite des CCC, des Chaos Computer Clubs, und sich einfach informieren. Das ist schon mal ein Anfang. Und auch für die kleinen Ladenbetreiber ist Platz in der Zukunft. Von manchen fordern neue Technologien Kreativität, um alte Geschäftsmodelle anzugeilen. So wie bei Daniel von Asphaltgold. Und von uns als Gesellschaft fordert der Wandel durch Technologien ab und zu mal so einen Schritt zurücknehmen. Das findet auch Peter Schaar.
Der Weg in die Informationsgesellschaft ist ja nicht an einem Endpunkt, sondern man kann durchaus immer wieder nochmal innehalten und fragen, will ich in die Richtung weitergehen? Welche Vor-, welche Nachteile hat das? Also es geht mir nicht darum, jetzt eine vermeintlich schöne alte Welt zu bewahren, aber wir müssen diese Entscheidung, glaube ich, doch immer wieder neu treffen und wir müssen auch fragen, ob der Weg, den wir bisher gegangen sind, jeweils auch der richtige war. Und ich persönlich bin ein großer Fan von Märkten, und zwar von Märkten, die beschickt werden von denjenigen, die die Nahrungsmittel auch erzeugen. Da kann ich mir das anschauen, ich kann an den Sachen riechen, ich kann mir die Leute angucken, ob sie mir gefallen und vertrauenswürdig erscheinen. Also das sind einfach Punkte, wo ich sage, darauf möchte ich nicht verzichten.
So anti-neue Welt ist Datenschützer Peter Schaar nämlich überhaupt nicht, sondern einfach nur unsere Stimme der Vernunft. Die sollte jeder von uns hier und da mal aktivieren. Für mich habe ich beschlossen, vielleicht bringe ich die Zeit und die ganze Energie, die ich mir dank geiler Apps und Assistenten spare, in Zukunft für was anderes auf. Nämlich, um mich zu informieren. Ja, auch um manchmal AGB zu lesen. Und dann für mich zu checken, ist dieser Deal, also Daten gegen Luxus, an der Stelle jetzt gut oder ist es doch zu teuer? Ein Satz von Caroline Kopp von GS1 Germany ist bei mir auch noch hängen geblieben. Nur wenn der Kunde zufrieden ist, haben wir was davon. Und nur dann wird es sich durchsetzen. Egal sind wir nämlich nicht. Das war das Puls-Spezial, wie wir in Zukunft einkaufen. Mein Name ist Anna Bühler. Die Produktion kam von Christoph Brandner, Simon Glaser und Benedikt Wiesmeier. Redaktionell betreut wurde dieses Feature von Dominik Holzer, Marion Lichtenauer und Florian Meyer-Havanek.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch
Netzneutralität, Early Access, Internetregulierungsbehörde,
Brute Force,
Störerhaftung, Astroturfing.
Netzfilter.
Das wöchentliche Update rund um Digitalkultur, Gadgets und Netzpolitik.
Die ganze Aura der digitalen Welt.
Den Netzfilter und alle anderen Puls-Podcasts findet ihr auf deinpuls.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Puls.